Du hast immer noch dein T-Shirt an.
Es ist wirklich zu heiß.
So. Ja.
Ja, ist, weil du neben mir sitzt.
Es liegt an euch zwei Mädels.
Komm, start mal.
Komm, start mal.
Ja, okay.
Ehe mal Sex.
Ein Podcast zur offenen Ehe.
Mit Claire.
Und Jörg.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Special-Folge unseres Podcasts. Wir haben wieder mal Besuch, über den wir uns wahnsinnig freuen. Sie war gestern mit uns auf einer coolen Party und heute sitzt sie bei uns im Podcast.
Sie ist bunt, laut und mit ganz, ganz viel Glitzer. Sie ist Influencerin und spricht seit Jahren über offene Ehe. Vor einem Jahr gab sie dann die Trennung von ihrem Mann bekannt und damit löste sie eine Welle aus. Herzlich willkommen, Marie Willes vom Account Marie backt aus.
Hi. Ah, ich freue mich genauso, dass ich heute da bin.
Backst du heute aus?
Ich packe, was immer ihr wollt, packe ich aus.
Ja gut, dann
pack die guten Geschichten aus.
Dann beginnen wir mit der ersten Frage. Erzähl mal kurz, wie kam es bei dir ursprünglich zu eurer offenen Ehe?
Ja, wie kam es dazu? Also mein Mann und ich, wir waren 6 Jahre monogam, klassisch zusammen, ganz normal, wie das halt so ist. Und wir waren dann ein Jahr auf Weltreise und ich wollte eine gewisse Weise, ich wollte Commitment. Ich wollte wissen, wenn wir von dieser Weltreise zurück sind, können wir, keine Ahnung, eine Familie gründen, Haus bauen, das, was man halt so macht. Und ich wollte heiraten. Und aufgrund dessen hat mein Ehemann gesagt, er kann sich eine monogame Ehe nicht vorstellen, was mich erstmal so ein bisschen wie ein Schlag ins Gesicht getroffen hat. Und dass quasi, wenn wir heiraten, dass quasi, ich weiß nicht, wie drücke ich das am besten aus? Er ist sehr pragmatisch. Und da hat er gesehen, dass sehr, sehr viele Ehen daran scheitern, dass am Ende irgendwer untreu ist, dass halt das sexuelle Thema halt immer so ein Problempunkt ist. Und er hat gesagt, er möchte nicht, dass das am Ende das Aus der Ehe bedeutet. Was er in dem Moment der Eheschließung, da hat er noch gar nicht gesagt, er will unbedingt jetzt mit anderen irgendwas haben, aber wollte halt quasi das Mindset haben. Das war mehr oder weniger so seine Bedingung für die offene Geschichte. Und ja, wie es ausgegangen ist, wissen wir ja dann.
Warst du auch immer so sozialisiert?
Also überhaupt?
So von Kindheit auf, Ehe und...
Also so, ja, so ganz klassisch.
So.
Ja, genau. Ich war ja super konservativ. Also hättest du mir das damals gesagt, dass ich heute hier sitze und solche Partys feiere und solche unanständigen Dinge mache, dann hätte ich gesagt, das ist ja ein Vollschaden. Das hätte ich mir damals niemals vorstellen können. Genauso war es ja auch, als wir das eben besprochen hatten, waren wir gerade irgendwo auf der Weltreise. Ich hätte nicht mal zum nächsten Flughafen gefunden. Ich war auf ihn angewiesen. Wir waren im Zelt unterwegs, im Nirgendwo. Und dann musste ich mich mit diesem Gedanken auseinandersetzen, der so schrecklich für mich war. Das war für mich, also ich glaube, wäre ich zu Hause gewesen, hätte durchaus die Chance bestanden, dass es da ein Ende gehabt hätte.
Also der Ort war gut gewählt, würdest du sagen, er hat dich in diese Schiene gedrängt?
Überhaupt nicht. Es war ja nie Thema, bis ich das Thema Heiraten angesprochen habe. Solange, also mein Mann, der ist halt quasi, ich rede jetzt einfach von meinem Mann, weil es das Ganze vereinfacht, ja, weil wir sind auf dem Papier verheiratet, sind jetzt zwar getrennt, aber genau, nur damit das jetzt hier nicht für Verwirrung sorgt, ne? Also genau, er hatte überhaupt keine Ambitionen, das ganze Thema offen anzusprechen, also er hatte kein Bedürfnis nach anderem, aber ich habe ja mit dem Thema Heiraten angefangen, ich wollte Commitment und er hat halt eben gesagt, wenn er dieses Commitment eingeht, dann unter der Prämisse, dass halt da ein bisschen offeneres Denken herrscht, weil ja sehr viele Ehen daran scheitern, dass am Ende irgendwer untreu ist, weil ja doch irgendwelche Begehrlichkeiten oder keine Ahnung, was halt so im Leben passiert. Man kann ja nicht wissen, was in 20, 30 Jahren in so einer Beziehung passiert. Und
also es war eigentlich eine Verhandlung, oder?
Mehr
oder
weniger.
Du sagst, ich hätte gerne das und ja, der hat dann gesagt, ich hätte es gerne unter diesen
Bedürfniskommunikation. Das, was ja eigentlich in einer Beziehung sehr essentiell ist und gut funktioniert, wenn halt jeder offen sagt, was er halt braucht. Und der andere kann sich ja dann eben drauf einlassen oder halt eben nicht.
Ja.
Und ich habe mich halt drauf eingelassen. Und ich bin sehr glücklich darüber.
Jetzt sitzt am Ende der Welt mit deinen Gedanken und du kommst dort nicht weg. Man muss sich ja dann auch mit dem Thema auseinandersetzen. Jetzt ist das Thema auch nach wie vor nicht sehr weit verbreitet. mittlerweile sind wir beide ja ganz gut darin, dass wir ein bisschen darüber aufklären oder auch Hilfestellung geben. Das gab es ja, also nein, damals, wie wir angefangen haben, nicht. Das gab es bei euch nicht. Also
das ist ein Tabuthema nach wie vor.
Gab es trotzdem irgendwelche Vorbilder oder Einflüsse, die euch inspiriert haben bei dieser Öffnung?
Eben gar nicht, weil wir ja nicht wussten, dass andere Paare eventuell genauso ticken. Also das war ja auch das, warum ja dann am Ende auch mein Kanal entstanden ist, weil ich hatte niemanden, mit dem ich darüber hätte reden können. Die meisten Menschen, die sind halt so sozialisiert, dass das ja, meine, dieses ganze Klischee, monogam bis ans Ende, das ist so dieses Optimum, dass es dann am Ende so eine serielle Monogamie ist, dass halt jeder von einer Beziehung in die nächste hüpft, wissen wir ja alle, dass es ja eigentlich so gelebt wird, dass es nicht jetzt der Standard ist, dass man, keine Ahnung, sich jung kennenlernt und bis zum Lebensende in einer glücklichen Partnerschaft verweilt. Ja, also.
Wir haben ja auch schon Statistiken gepostet oder beziehungsweise berichtet, wie viele Menschen eigentlich fremdgehen und so.
Ja.
Also wenn man sagt, das sind die Leute, die es zugeben, dann liegt die Dunkelziffer ja wahrscheinlich deutlich höher. Mhm. Also da kann man fast sagen, jeder Zweite, ich glaube, das war die Statistik, also jeder Zweite geht in der Beziehung oder ging in der Beziehung mal fremd. Also die Idee der Monogamie und die Realität der Monogamie sind jetzt zwei verschiedene genau. Dinge.
Ja, nee, also kurz und knapp, Vorbilder hatte ich keine, weil ich kannte ja niemanden, der das so lebt. Ich konnte ja eben auch nicht mit jemandem drüber sprechen. Und jedem, dem ich mich da irgendwie anvertraut hatte, der hat halt irgendwie auch nur die Augenbrauen gehoben und so, was macht denn ihr? Wie? Das geht ja nicht. Kannst ja nicht machen. Man geht doch fremd und sag's dem anderen nicht. Also diese Variante, die wir da halt eben probiert haben, die war halt für uns beide total neu. Und wir mussten da uns beide rantasten. Das war für uns beide, glaube ich, auch nicht immer einfach.
Es klingt fast so, als wäre das Fremdgehen mit dem Nichtsagen gesellschaftlich akzeptiert.
Ja, natürlich, da wird Schulter gezuckt.
Kommunizieren.
Ja, genau. Ja, also, oder nehmt ihr das anders wahr? Also,
nein, eh
nicht. Überhaupt nicht.
Ja, das ist ja das, genauso. Weißt du, und dann so, das war doch eh klar, dass die dem fremdgeht. Oder wenn mir denkst so, aber es wäre doch eigentlich so einfach, wenn du halt über das redest. Also so wie ich heute lebe, so die Art, wie ich kommuniziere. Ich habe jetzt wieder jemanden neuen, der auch nicht aus der Szene kommt und wie wir halt miteinander reden, wie offen das alles ist. Ich lasse ihm den Raum, seine Gedanken auszusprechen. Und wenn wir irgendwie durch die Stadt gehen und da läuft irgendwie eine schöne Frau, und dann sage ich so, ma, die gefällt dir, gell? Hast du schon geguckt? Also, ja, ich habe schon geguckt.
Ja, manchmal kann man ja auch sagen, verstehe ich, gefällt
ja,
mir auch.
Ja, ne? Verstehe ich. Und mei, dann kann man ja auch so ein paar Gedanken weiterspinnen und sagen so, ja, wie wär's? Die kann doch vielleicht mal dazu oder
wollen wir
so.
Fragen, ob sie
wollen wir nicht mal fragen? Okay, das ist vielleicht ein bisschen übergriffig, aber.
Wie lange wart ihr zusammen bei der Weltreise zu dem Zeitpunkt?
Das waren so 6 Jahre.
6 Jahre.
Ja.
Und wie hat sich die Beziehung dann danach verändert?
Die ist erstmal sehr viel inniger geworden, tatsächlich, weil ich weiß nicht, dadurch, dass man sich halt den Raum gibt, dass man quasi, ja, sich halt nicht einschränkt. Und sich so offen, also diese Kommunikation, die wir dann eben hatten, das hat uns schon deutlich zusammengeschweißt nochmal. Und ich, wenn ich mich jetzt recht erinnere, wir haben ja gar nicht direkt gestartet, damit direkt Dates zu suchen. Wir haben halt darüber geredet. Ich glaube, es ist so ein halbes Jahr dann vergangen. Wir waren ja knapp ein Jahr auf Weltreise und das war ja zeitlich alles, ja, ein bisschen gedehnt. Und allein die Tatsache, dass die Option eben bestand, dass jeder von uns halt noch weitere Erfahrungen machen kann. Das war schon auch so im Kopf so ein gewisser, ja, ich weiß nicht, da hat sich, wir beide hatten unfassbar viel Sex in der Zeit. Das hat uns beide irgendwie so viel, viel näher gebracht. Das war eine schöne Phase tatsächlich, ja.
Das ist für uns halt total nachvollziehbar.
Ja, das ist für so viele offene Menschen nachvollziehbar. Den Weg musst du erst gehen, um das zu verstehen. Wenn du das nicht kennst, du hast so viele Vorurteile.
Und es gibt dann in diesem ganzen Weg auch noch Dates oder Situationen, wo man redet, wo man, ich verliebe mich dann immer neu.
Ja.
Also dieses,
So wie gestern.
Ja.
Schön.
Oh Mann, das muss ich auch echt sagen, wo ich euch das allererste Mal kennengelernt habe, da habe ich mir gedacht, so boah, also die Connection, die ihr beide habt, das ist das Erstrebenswerte, gell? Das ist so schön.
Das ist auch schön zu hören, dass das so wahrgenommen wird.
Ja, uns wird die Liebe abgesprochen.
Ja, ja, natürlich.
Ja, aber das sind
keine
Menschen.
Echte Liebe, ja, was wir
nein,
haben.
Das sind Menschen, die nichts zu sagen haben. Die sind in ihrer kleinen Welt und die.
Genau.
Ich vergleiche das immer mit. Ich mag dieses Bild so gerne. Ich weiß nicht, ob jemand den Film kennt, diesen, ich weiß nicht, Pleasantville, wo in Schwarz-Weiß-Welt.
Ja.
Und dann fängt einer an, die Farbe zu sehen und möchte allen die Farbe zeigen. Und dann gibt's halt die Menschen, die sagen, ah, was ist denn das? Das ist bestimmt
und
giftig.
Und dann schminken sie das grau.
Oh mein Gott, nein, ja, das wollen wir nicht. Aber ich möchte den Leuten nicht ihr Schwarz-Weiß-Denken absprechen. Sie sollen darin bleiben. Weil die Menschen, die neugierig sind, die das ausprobieren wollen, die werden dann schon ihre Erfahrung damit machen. Und die sind dann eine Bereicherung für diese bunte Welt. Und die Menschen, die halt da in ihrem Schwarz-Weiß bleiben, die sind am Ende ja für uns auch nicht so bereichernd. Die sollen doch da einfach, dann sprechen sie euch halt eure Liebe ab. Ist doch egal.
Die dürfen auch existieren.
Ja.
Und wenn wir für sie nicht verstehbar oder bereichernd
ja
sind, sind sie es für uns halt auch nicht.
Genau.
Halt,
das ist doch Leben und Leben lassen.
Okay.
Sie tun ja keinem weh damit. Denn das ist ja quasi, sie verstehen es halt nicht. Und sie wollen es halt auch nicht.
Es ist nur schade, wenn sie nicht verstehen, dass wir ihnen eigentlich auch nicht wehtun.
Nein, ja, das stimmt.
Wir wollen auch nur unser Leben leben.
Ja, ich habe so das Gefühl, ich glaube, ganz viele, also zumindest habe ich das von so Frauen, die so krass denken, so die mir halt schreiben auf meinen Social Media. Ich habe das Gefühl, sie haben halt Angst, dass ich dieses Gedankengut ihren Männern einpflanze.
Ja,
und wo ich mir denke, so ja, also vergebene Männer in monogamen Beziehungen, das ist für mich die Red Flag, die reddeste Red Flag.
Voll.
Redder wird's nicht. So jemand fasse ich nicht an, das möchte ich. Ich habe keinen Bock auf Drama. Ich bin keine Drama Queen, ich möchte das nicht. Und
das ist ja alter Hut, oder? Diese Angst vor dem Übertragenwerden. Nicht? Also ganz viele Männer haben so eine Scheu vor Schwulen, weil die Angst haben, dann werden sie auch schwul oder sowas. Oder man möchte seine Kinder nicht in die Schule geben zu Leuten, die, weiß ich nicht was, weil dann werden die auch so.
Ja.
Diese ewige Angst. Gell?
Dabei muss ich ehrlich gestehen, wenn alle so offen denken würden, ich glaube, wir würden in so einer Utopie, in so einem schönen Miteinander leben, weil man so viel Verständnis füreinander hat. Das finde ich deswegen, zum Beispiel, ich gehe ja so gerne auch auf diese Kinky-Partys, weil ich da, ich hasse die Musik. Es ist alles schwarz. Ich mag schwarz nicht. Ich gehe dort aber trotzdem lieber hin als auf jede 90er-Party oder irgendwas anderes, weil die Menschen dort das sind, was mich bereichert, weil die einfach so offen sind, so herzlich sind, dich so lassen, wie du bist. Und ja, das ganze Umfeld ist einfach schön.
Unterbreche ich euch jetzt, um wieder den Bogen zum eigentlichen Thema zurückzubringen.
Ja, und die Anmerkung muss nur sein, gestern ist die Marie schwarz gekleidet auf der Party
nein
zur Musik ziemlich abgegangen.
Nein, das war nicht schwarz.
War
nein,
lila,
nein, das ist ein
gold-lila
Kleid.
Ja, aber gut.
In diesem
Licht
war
schwarz.
Alles schwarz. Ja, genau. In dem Licht, ja. Ich
dunkel-lila.
Ja.
Gut. Ihr habt euch leider letztes Jahr getrennt.
Ja.
Hat sich das schon vorab abgezeichnet?
Gute Frage. Also, wenn ich es so rückblickend betrachte, glaube ich, waren wir nie die perfekten Menschen füreinander. Vielleicht am Anfang noch eher als am Ende. Ich habe ja eine unfassbare Entwicklung in diesen 14 Jahren, die wir zusammen waren, habe ich ja echt mich wahnsinnig entwickelt. Und am Anfang, wir hatten keine Kinder. Wir hatten sehr viel Freizeit. Wir haben quasi das, was uns beide erfreut hat, konnten wir machen. Und das hat uns zusammengeschweißt. Aber es ist halt dann Mai, wie das halt dann ist, wenn du heiratest, du kriegst dann Kinder. Dann hast du keinen Support von Großeltern oder was. Du hast keine Paarzeit mehr. Gleichzeitig entwickeln sich quasi auch Interessen und Bedürfnisse in verschiedene Richtungen. Also vielleicht war es absehbar. Aber zum Beispiel, was ja auch immer alle sagen, dass ja quasi dieses Offensein, dass das ja quasi eigentlich schon der Startschuss zum Ende war. Ich würde es genau andersrum sagen, dass es uns noch ein paar Jahre mehr gebracht hat. Ich glaube, wir hätten uns schon früher getrennt, hätten wir dieses Offene nicht gehabt. Das hat uns nochmal so, wie ihr ja auch vorher gesagt habt, so ein neues Verlieben und so ein neuer Input. Ja, also es war vielleicht absehbar, aber ich weiß nicht. Man hält halt auch an diesem Ideal so sehr fest. Ich bin ja so sozialisiert, dass ja das einzig Wahre, wie man quasi in der Gesellschaft anerkannt ist, ist, dass du deinen Ehepartner hast, eine Familie gründest und einfach glücklich und zufrieden mit diesem einen Partner, mit diesen Kindern, bis an dein Lebensende existierst und ja.
Wie eigentlich die meisten Menschen, oder?
Ja.
Wir sind ja genauso sozialisiert.
Ja. Ja, und das ist halt dann das Problem, wenn halt dieser Traum von diesem Konstrukt zerbricht. Daran habe ich festgehalten. Ich hätte vielleicht schon viel früher realisieren können, dass der Partner eigentlich nicht mehr der ist, der zu mir passt. Weil wir sind grundunterschiedlich. Ja. Sein Ideal, ja. sein Lieblingsort wäre, keine Ahnung, irgendwo in Kanada, in einem verlassenen Tal, wo 100 Kilometer um ihn herum kein einziger Mensch ist. Und das ist für mich der Tod. Das ist für mich, das ist nicht
zumindest
vorstellbar.
Zumindest sind wir da beide einmal recht gleich.
Ja, ich bin ein soziales Wesen. Ich liebe es, mit Menschen zu interagieren. Ich mag es viel lieber, irgendwie durch eine belebte Straße zu gehen, wo ich sehe, die Leute, die ratschen, die haben Spaß. Das ist das, was. Und da sind wir eigentlich nicht so wirklich zusammengekommen. Nee, das war nichts, was ihm Freude bereitet hat.
Naja, dann sieht man ja schon, dass eigentlich der Hauptgrund für die Trennung ist, dass es halt irgendwann einmal nicht mehr gepasst hat, weil es so viele Unterschiede gab. Aber dennoch gab es einen konkreten oder entscheidenden Auslöser, der dann, sagen wir mal, von diesem graduellen, es passt halt nicht mehr so, zu dem Bruch geführt hat.
Ja, wirklich zu dem Punkt geführt hat. Also effektiv hat sich ja mein Mann von mir getrennt. Und es war dann natürlich, weil wir ja sehr offen waren. Und er hat ja auch viele, viele Frauen in der Zeit gedatet. Und es ist halt dann eine Frau gekommen, die halt, wo es halt dann mehr war. Und das war dann der Auslöser. Also, denke ich. Es war ja eh, mei.
Also, wir wissen, es war vorher auch schon schwierig.
Ja,
bevor es diese
genau.
Frau gegeben hat, habt ihr schon Themen gehabt.
Gestruggelt.
Wie halt, und das war wahrscheinlich so,
ja.
dass das fast zum Überlaufen gebracht ja. hat, beziehungsweise man dann vielleicht auch nur einmal überlegt, will ich ständig nur kämpfen oder will ich auch den anderen ändern?
Genau.
Ja, es lohnt sich ja für vieles zu kämpfen, aber bei manchen Dingen muss man auch sagen.
Muss man halt dann auch sagen, vielleicht ist es dann auch
besser. Tut man sich vielleicht selbst und dem anderen auch nichts Gutes, wenn man dann um was kämpft, das nicht zu retten ist.
Ja.
Was hättest du gebraucht, um das Ganze zu retten zu können?
Boah, ich glaube, das hätte es einen anderen Menschen. Ich weiß, wir waren halt einfach in den Dingen, die uns glücklich gemacht haben, einfach zu unterschiedlich. Und auch das, was, ja, wie ich halt auch in diese ganze offene Thematik eingetaucht bin, das hat ja auch am Ende mein Mann ganz anders gelebt als ich. Ich wollte auch gerne diese ganzen Partys, dieses wilde, laute und keine Ahnung, mit vielen Menschen Party machen. Und mein Mann hat ja Partys gehasst. Der ist ab und zu, gab so eine Veranstaltung, diese Seiyoko Afterwork Partys, das ist ja nur so ein Kennenlernen unter offenen Menschen. Da ist eigentlich kein Sex und nix, sondern halt nur Socializing mit gleichermaßen aufgeschlossenen Menschen. Da habe ich ihn ein paar Mal dazu bewogen, mitzukommen. Da waren auch waren einige schöne Abende dabei, aber er hat es immer präferiert, sich halt im Privaten jetzt mit, das heißt, dass wir ein Paar-Date hatten, was leider sehr schwierig ist, weil dass man vier Geschmäcker, ja, lassen wir das, funktioniert sowieso nicht.
Aber ja, bei 14 Jahren Beziehung, da kann man ja auch nicht erwarten, dass es immer eine parallele Entwicklung gibt.
Na,
da
eben.
Kann ja auch sein, dass man sich wirklich auseinanderentwickelt und dass die Differenzen dann größer werden, als sie am Anfang waren.
Ja, aber diese Differenzen entwickeln sich auch ohne dem offenen Konzept.
Ja. Eben, und das ist ja die Sache.
Ja, weil trennen sich Monogame denn nicht?
Nein, ich habe noch nie eine monogame Beziehung gesehen, die auseinandergegangen ist.
Richtig.
Habt ihr auch noch nie eine.
Nö, und das liegt ja dann natürlich, wir können ja jetzt fragen, das liegt doch an der Monogamie, dass die sich alle trennen, oder?
Natürlich.
Ja,
eindeutig. Oder?
Eindeutig.
Aber wenn wir es ernst beantworten würden, dann würde ich sagen, die Trennungen, also ich hatte ja nicht wahnsinnig viele Beziehungen in meinem Leben und schon gar nicht längere. Die Differenzen waren immer der Grund. Also ich meine, das sind verschiedene Differenzen. Mhm. Nicht? Manchmal sind es die Aktivitäten, die man macht. Es könnte ja auch die Einstellung sein. Nicht? Zum Beispiel ein Mensch sehr an einer Sache festhält, politisch, religiös oder in einer Richtung, wo der andere sagt, boah, da gehe ich nicht mit, kann ich einfach nicht. Und das führt dann natürlich auch zu einer Spaltung, die nichts mit Sexualität zu tun hat.
Naja, am Ende des Tages, Menschen verbringen Zeit miteinander, die ist eine Zeit lang toll oder vielleicht auch sogar ein ganzes Leben. Ich würde es jedem wünschen, dass man diesen Partner findet, aber wenn wir realistisch sind, ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist nicht so wahnsinnig hoch.
Also man könnte die Frage, was hätte es gebraucht, auch beantworten mit einer besseren Passung euch beiden.
Ja, genau.
Ja, gut, dann fassen wir zusammen. Die offene Ehe war nicht der Auslöser, dass ihr euch getrennt habt.
Absolut nicht.
Wie habt ihr das am Ende miteinander verarbeitet?
Das ist eine gute Frage. Haben wir das wirklich miteinander verarbeitet? Ich würde sagen, ich habe mich ein bisschen alleingelassen gefühlt. Das war ein bisschen, ich fürchte, das ist ein bisschen ein Triggerthema. Ich werde vielleicht jetzt ein bisschen weinen. Aber ich bin auch eine Heulsuse, das war ich schon immer.
Aber das darfst du auch.
Ja, wir wollen dir jetzt aber. Wir wollen dir jetzt auch nicht zum Weinen bringen.
Taschentücher.
Es ist allerdings sehr einfach, mich zum Weinen zu bringen.
Ich werde was finden. Ich werde eine Lösung finden.
Nein, ich fächere mich. Ich fächere gerade meine Augen, um diese Tränen zu trocknen. Und ich sehe bestimmt sehr elegant dabei aus.
Trigger rauskaut.
Ja, aber ich hätte mir gewünscht, dass wir das gemeinsam verarbeiten. Aber er war ja dann schon in seiner neuen Beziehung mehr oder weniger und das war für mich ein bisschen schwierig. Das hätte besser laufen können, ja.
Ja, das verstehe ich vollkommen, weil das ist natürlich eine Verletzung.
Ja.
Und die, über die kann man ja auch nicht hinwegsehen. Nicht? Und die selbst kann man vielleicht mit der Zeit, sagen wir mal, schwächer machen, dass es nicht mehr so weh tut. Aber auch wenn man drüber redet, dann bleibt die Verletzung ja eine Verletzung. Die ist im Kopf.
Ja, das stimmt.
Aber mit der Zeit.
Es wird alles besser. Die es ist ja gerade, ich bin. Ihr habt es ja gestern auf der Party gesehen. Das ist ja alles. Es ist
du
ja auch
bist
gut.
Und ich bin sehr glücklich.
Ich bin sehr glücklich. Und ich bin auch über die Trennung glücklich.
Es hat dir einen Menschen gebracht, der die mit ganz anderen Augen sieht. Und das darf man auch so sagen.
Ja.
Allein wie er die ansieht. Es ist so schön.
Ja, es ist so schön.
Jetzt haben wir wieder dieses Element im Podcast, das so fehlt. Ah. Ja, bei denen, die zuhören, die sehen ja nicht, was passiert. Und Marie ist auch der einzige Mensch, den ich kenne, der beim Weinen schon wieder so strahlen kann. Und wenn man da solche Sachen sagt.
Ja, aber wie gesagt, Weinen ist bei mir quasi, das ist ganz normal.
Wir sehen ja auch, wie du ihn ansiehst. Nicht? Wir von außen, die da stehen und zuschauen, wie deine Augen leuchten.
Ich sage immer, ich fühle mich einfach gerade im Moment wie so ein total verknallter Teenager. Einfach nur total dumm.
Wir kennen ihn auch. Also wir können das ja voll nachvollziehen.
Ja.
Ist ja ein guter Typ. Ich glaube, das darf man schon sagen, oder?
Das darf man schon sagen, ja.
Jetzt geht's um Social Media so ein bisschen. Wir kriegen ja mit, also ich krieg's nicht so viel mit wie die Claire, du gehst ja oft live und so, ich war da auch schon oft drinnen und da wird geredet und ich sehe auch die Kommentare, was die Leute dann so schreiben. Und ich nenne es jetzt mal Social Media oder sagen wir die Hater.
Ja, die Schwarz-Weißen halt.
Die geben der Schuld, der geben ja der Offenheit oder der offenen Beziehung die Schuld an der Trennung. Also klar nicht, das konnte ja nur schief gehen. Wie siehst du das?
Ja, nee, wie ich es ja vorher schon angedeutet habe, das Offene hat uns nicht auseinandergebracht, sondern die ersten Jahre ja noch näher zusammen. Da haben quasi diese ganzen Differenzen, die ja eigentlich schon absehbar waren, haben durch diese neue Aufregung, dieses neue Thema, was wir eben gemeinsam irgendwie so uns da reingefunden haben, das hat uns enger zusammengebracht. Hat aber natürlich diese Grunddifferenzen, die ja eigentlich schon immer bestanden haben, halt wahrscheinlich nur rausgezögert. Also,
aber die sind ja da vollkommen parallel verlaufen. Weil wenn die vorher schon da waren, sind die ja nicht
dadurch entstanden. Nein, natürlich nicht.
Das ist ja nicht durch die offene Beziehung, dass er lieber in Kanada in der Blockhütte Holz hacken würde und du lieber in der Fußgängerzone Party machen
richtig,
möchtest oder so.
Ja.
Ich bin dann eher bei der Party dabei.
Ja.
Aber red mal vielleicht über die Leute, weil das würde mich schon interessieren. Ich bin ja der Meinung, das hat irgendwie zu tun mit Missgunst. Und Neid, dass die Leute immer gleich versuchen herauszupicken, wenn sie was sehen bei einem anderen, ja, das kann ja nicht funktionieren, das ist was Schlechtes, das ist was Falsches und so weiter. Ja. Und dann, wenn es nicht funktioniert, aus irgendeinem Grund, dann rechtfertigen sie das natürlich und sagen, ja, siehst, ich habe ja gesagt, das kann ja nicht gut gehen.
Aber das ist ja, ich will nicht den Leuten gleich so was Schlechtes unterstellen. Ich bin tatsächlich, anders als Claire, ein Menschenfreund. Ich mag an sich Menschen schon. Und ich mag
Menschen auch, solange es keine Idioten sind.
Ja, es gibt aber echt viele. Es gibt echt viele Idioten, aber ich lasse die ja auch sein. Ich lebe in der Vorstellung, dass es muss auch irgendwie in jedem irgendwie was Gutes sein, oh Gott, das klingt echt wie so ein scheiß Glückskeks, okay, wir lassen das.
Ja, aber ich weiß schon, was du meinst.
Ja, und
du hast ja auch wesentlich mehr Hater, weil du hast ja mehr Follower. Und wenn es, sagen wir mal, 10% wirklich Menschen sind, die missgünstig sind, dann sind es bei 10-mal so viel Followern halt 10-mal so viel Missgünstlinge
aber
dabei.
Aber ich weiß es nicht, ob es unbedingt diese Missgunst ist. Ich sage immer, ich habe in gewisser Weise für diese Menschen Verständnis, weil ich am Anfang, ich hatte viele Jahre, war ich selbst sehr unzufrieden mit mir. Ich habe mein Äußeres nicht gemocht. Ich war auch ein negativer Mensch. Ich habe auch gelästert. Ich war nicht der Mensch, auf den ich jetzt stolz wäre. Das hat sich erst über die Jahre, ich habe mich entwickelt. Und ich habe aus Unsicherheit, weil ich halt das nicht geschafft habe, zu dem Zeitpunkt der Mensch zu sein, der ich gerne wäre. Deswegen haut man auf andere drauf, um sich kurzzeitig besser zu fühlen. Und in dem Sinne kann ich es nachvollziehen. Das heißt, für diese Menschen habe ich eigentlich nur Mitleid.
Aber das ist ja, was ich meine mit Missgunst. Ne? Die wären gerne glückliche Menschen und die sehen, andere sind glückliche Menschen. Mhm. Und folglich sagen sie ja, die können das ja nur vorgeben. Das kann ja nicht echt sein, weil denen muss es ja auch
recht geben. Ja, sie reden es sich schön. Das, was mir, ja immer quasi vorgeworfen wird, dass ich mir alles schön rede. Aber jeder hat seine eigene Weise, sich Sachen schön zu reden.
Ja, gut, aber manche Dinge redet man sich auch schön. Man muss sich auch nicht alles schlecht reden.
Ich muss sagen, ich finde ein negatives Wort für sich etwas positiv einreden, das kann doch nur was Deutsches sein. Dass man, ich kann mir doch schön reden, so viel ich will.
Du bist sicher auch aufgrund dessen, dass du sehr positiv eingestellt bist und dir vielleicht alles schön redest. Ich würde nicht sagen, du redest dir das schön. Du bist wirklich so ein positiver Mensch. So habe ich dich kennengelernt, so habe ich dich lieben gelernt. Ich glaube, dass ein Mensch wie du, der so viel Positives in seinem Leben, auch in der miesesten Situation sieht, einmal sicher besser geschützt vor Depressionen ist.
Ja, ich würde sagen, du redest dir ja auch nichts schön, sondern wenn, dann pickst du dir an einer Situation, die vielleicht nicht so schön ist,
positiven Dinge,
Kleinigkeiten raus, die vielleicht doch gut sind.
Und wenn das nicht hilft, dann schaue ich mir meine Glitzerhandtasche an oder kaufe wieder irgendwas Unnötiges, was leuchtet oder ja.
Ihr könnt euch nicht vorstellen, welche Freude sie mit ihrer neuen Glitzerhandtasche hat. Wir müssen das jetzt einmal ganz kurz erwähnen.
Ich hatte gestern auf der Party, ich habe so ein kleines Glasfläschchen mit so einer Pumpe, wie so diese ganz alten Parfums, so ein Zerstäuber.
Ja, hast du's
mit
benutzt? Glitzer.
Ja, ich habe es benutzt. Ich habe mich so eingeglitzert. Ich bin in dieser Wolke. Und das riecht so gut. Und ich wusste schon, das muss ich ganz weit weg von Claire machen, weil Claire tötet mich. Es gibt Leute, die mögen keinen Glitzer. Ich kann es zwar nicht verstehen.
Zumindest habe ich eine Dating-Person, die jetzt Glitzer auch nicht ganz so toll findet.
Ja. Wissen wir seit Corona 1,5 Meter Abstand. Ja, wegen der Virenlast, also der Glitzerlast meine ich.
Okay.
Ich stelle mich dazwischen. Okay, ich fange den Glitzer ab.
Oh ja.
Würdest du rückblickend heute was anders machen?
Tatsächlich glaube ich, vielleicht hätte ich schon früher den Absprung geschafft. Ich weiß es nicht. Aber nein, eigentlich, ich bin kein Fan von zu sagen, würde ich was anders machen, weil ich bin ja heute da, wo ich bin, weil alles so gekommen ist, wie es kam. Deswegen, nee.
Würde ich kann mir auch nicht vorstellen, gell? Aber du sprichst jetzt über die Beziehung.
Ja. Naja, wobei alles. Ich weiß ja nicht, was ich für ein Mensch wäre, hätte ich was anders gemacht.
Es ist halt ein Learning. Aus jeder Situation lernst du und lernst du dich auch selbst besser kennen.
Genau, also zum Beispiel fragen auch manche, wenn ich damals eben nicht auf dieses offene Ding eingegangen wäre, was wäre ich dann heute für ein Mensch? Wäre ich dann glücklicher? Also ich glaube, es gibt nicht viele Menschen, die glücklicher sind. Ich bin schon ein sehr glücklicher Mensch. Deswegen, nö, das passt schon alles so, wie es ist.
Es gibt ja auch die Menschen, die sagen, alles, was du im Leben gemacht hast, hat dazu geführt, dass du das oder der bist, Mensch, der du jetzt bist. Also folglich.
Passt schon.
Ja, gut, also ich glaube, ich würde auch heute nichts anders machen. Ich habe immer gesagt, es gibt viele Dinge in meinem Leben, die waren sehr unnötig. Also in so gewissen Zeiten, wo ich halt nicht so fleißig war beim Studieren oder sowas, wo ich auch sage, ja, das hätte ich mal sparen können. Aber hätte ich es wirklich?
Ja, aber ist ja doch diese Schmetterlingsflügelschlag-Theorie. Wenn du das anders gemacht hättest, wo wärst du denn dann vielleicht heute? Vielleicht ganz woanders. Vielleicht wärst du dann, ich weiß es ja nicht. Also ich will auch gar nicht so in der Vergangenheit hängen, weil ich kann ja nichts ändern. Es ist ja so gekommen, wie es kam. Ich kann höchstens
zu dem Menschen, der du heute bist.
Ja. Ja, und ich mag den tatsächlich ganz gern.
Das ist ein guter Mensch, so wie er jetzt ist.
Wie hat sich dein Blick auf das Thema offene Beziehung verändert? Oder wie blickst du heute auf die offene Beziehung als Beziehungskonzept?
Ich habe jetzt eigentlich gar nicht so die Meinung zu einem speziellen Konzept. Was ich gelernt habe, was für mich essentiell ist in jeder Beziehung, die ich eigentlich, sei es freundschaftlich, sei es eine Partnerperson, sei es whatever, die Kommunikation, auch wenn das so abgedroschen klingt und so, du musst miteinander reden können. Und zwar musst du deine Seele nackt machen können vor dem anderen. Und ob du dann am Ende darüber einkommst, dass du jetzt monogam sein willst oder dass du offen sein willst oder dass du polyamor bist, ist es am Ende sowas von scheißegal. Aber dass du aussprechen kannst, was du für Bedürfnisse hast und dass du auch dem anderen den Raum geben kannst, zu sagen, was seine Bedürfnisse sind, ohne ihn zu judgen, das ist so wichtig. Und ich weiß auch nicht, warum ich jetzt anfange zu heulen.
Weil es so schön ist.
Das ist so schön.
Sehr schöne und ehrliche Worte. Aber ich werde dir jetzt gleich vom Heulen abhalten.
Oh, ich bitte darum. Jörg, ziehst du dein T-Shirt aus?
Okay, pass auf. Ich ziehe jetzt mein T-Shirt aus. So.
Okay, Leute, er zieht das T-Shirt wirklich aus.
T-Shirt ist weg.
Das ist eh und heiß, oder? Neben. Also.
Ja, da.
Das ist schon okay. Also ich wollte jetzt nur eigentlich weitergehen.
Ich wollte eigentlich die Marie mal zum Singen bringen, weil sie ist so... Leute, die Marie kann singen und zwar aber so wirklich. Nicht so wie wir, die nur glauben, dass sie singen können, weil die Claire kann ein bisschen singen, ich eher so nicht. Ja. Aber die Marie hat das gelernt, die kann das.
Aber
gut.
Wir spielen ein Spiel.
Wir spielen ein Spiel.
Und wir spielen dieses Spiel mit all unseren Gästen. Du kriegst jetzt Fragen und du darfst sie nur ganz kurz beantworten. So schnell wie möglich, ohne viel nachzudenken.
Rapid Fire.
Bist du bereit?
Wahrscheinlich nicht, aber egal.
Lass dich nicht ablenken.
Oh. Ja, ja. Ja, ja, sagte er. Also dann habe ich jetzt eine Ausrede, wenn ich nicht so...
Es artet aus.
Ja, okay.
Momentan geht's mir.
Hervorragend.
Guter Sex ist für mich...
essentiell.
Meine größte Stärke ist...
Lachen.
Meine größte Schwäche ist...
Heulen.
Bei einem Mann achte ich zuerst auf...
Oh... Bin Mann. Nein.
Sag's ruhig.
Sag's, komm, sag's.
Den Schwanz.
Und meine letzte Nein. Worte sollen sein.
Glitzer für alle.
Wunderschön.
Wunderschön. Und damit sind wir am Ende von unserer Folge.
Gibt's noch irgendetwas, das du sagen möchtest, das du heute los, das dir auf dem Herzen liegt oder wo du sagst, ich hau jetzt ein Statement raus?
Nein, was ich vorher schon gesagt habe, ich finde, ihr seid das Vorbildpaar für mich.
Oh, das ist schön.
Ihr seid so schön miteinander. Ja, oh, das kriege ich die Claire zum Heulen. Dann heulen wir alle und er hat sein T-Shirt aus und alle sind eigentlich glücklich, aber heulen oder große Emotionen sind immer... Schön, ja.
Dann drehen wir jetzt ab und gehen heulen.
Ja, genau.
Danke fürs Zuhören.
Ihr Lieben, es hat uns gefreut, dass ihr dabei wart. Vielen Dank, Marie, fürs Kommen. Das war uns eine große Ehre und eine große Freude, dass so ein lieber Mensch wie du auch bei uns im Podcast ist. Und danke dir fürs Dasein und für deine Offenheit. So, kann ich mein T-Shirt jetzt wieder anziehen?